Es war einmal ein deutscher Popkritiker, der meinte, er wüsste Bescheid. Miley Cyrus konnte er nicht leiden. Das schreibt Dietmar Dart über sich selbst in seinem Buch über Miley Cyrus. Und wer es liest, merkt schnell, das Bändchen ist keine sachliche Würdigung, sondern ein Kniefall. Und nun lautet die Frage natürlich, was ist da passiert? Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße meinen Kollegen und Miley Cyrus über alles Gutfinder Dietmar Dart. Hi.
Guten Tag.
Zu Beginn also tatsächlich die Frage, was ist da passiert konkret? Was waren damals deine Argumente gegen Miley Cyrus? Wie wurdest du bekehrt und was sind heute deine Argumente für Miley Cyrus?
Also die Stelle in dem Buch ist natürlich wie das ganze Buch einfach zugespitzt auf irgendwas, das irgendwie knallen soll und Leute irgendwie amüsieren oder informieren oder sonst irgendwas mit ihnen machen soll, im Gegensatz zu einem Wikipedia-Artikel. Die Wahrheit ist aber, dass ich zu diesem Konzert, das mich, wie du sagst, bekehrt hat, gegangen bin, um was anderes zu sehen als Miley Cyrus, nämlich die Vorband oder die Vorkünstlerin Sky Ferreira. Das war und bleibt eine junge Sängerin von beeindruckenden Gaben. Und die hatte damals so ein Problem angepackt, das mir so ein bisschen nachhing. Also ich habe ja Popkritiker geschrieben in der Stelle, ein deutscher Popkritiker, das war ich ja schon gar nicht mehr. Ich bin zur FAZ gegangen und habe dann irgendwas anderes gemacht, weil vorher war ich bei dieser längst versunkenen Popzeitschrift Spex und wollte halt meinen Boden verbreitern, auf dem ich irgendwie mir Sachen angucke und war deswegen so ein bisschen scheu, noch überhaupt Popsachen zu machen. Aber so ein paar Fragen hängen nach. Das ist wie wenn du früher Drogenfahnder gewesen bist und dann plötzlich dein sechsjähriges Kind bei den Schultern packst und sagst, wieso sind deine Pupillen so groß? Und das heißt, du hast halt Sachen, die bleiben bei dir. Und bei mir war das die Frage, wie ist denn das mit dieser sogenannten sexuellen Befreiung, mit der Sexpositivität und mit all diesen anderen Dingen, die von Freiheit handeln, die von Dingen handeln, die du in der Pubertät willst und die aber dann sehr schnell umschlagen können in irgendwelche gruseligen Sachen. Also zum Beispiel in Lebensläufe wie den von der armen Britney Spears, die dann einerseits gefeiert wird, Mensch, die traut sich aber was für so ein ehemaliges, züchtiges Teenie-Mickey-Maus-Club-Mädchen und andererseits dann aber so als verfügbare Lustmasse für so eklige, sabbernde alte Greise plötzlich dasteht und in ihrem Privatleben ja auch nicht unbedingt nett behandelt wird von ihrer Familie und so. Und das heißt also die Frage, wie kann ich sagen, Lust ist was Gutes, Lust ist was, was allen Leuten zusteht, ohne dass ich mich diesem Betrieb überantworte, ausliefere und so weiter. Und da gibt's halt verschiedene Modelle. Da gab's Madonna, die das eine Zeit lang auf eine andere Art gemacht hat. Und dann gab's Sky Ferreira. Und die hatte halt eine Platte draußen, wo ich dachte, okay, die versucht damit umzugehen. Und dann war's halt in der Realität so. Harlan Ellison, ein amerikanischer Schriftsteller, hat mal gesagt, ich habe 30 Jahre lang das Fernsehen kritisiert, von wegen, das macht die Leute blöd und so. Und dann kam das Internet. Und mir ging's also so, ich bin dahin, um zu gucken, was macht denn die Sky Ferreira mit der Musik, die von Lust handelt, mit ihrem Image, mit ihrer Persönlichkeit, mit der Tatsache, dass sie eine junge Frau ist. Und dann machte sie das auch und das war auch ziemlich super. Und dann dachte ich, bleibe ich jetzt noch da bei dieser Miley Cyrus? Und dann blieb ich noch da bei dieser Miley Cyrus und dann sagte diese Miley Cyrus zu dieser Sky Ferreira, halt mal eben mein Bier. Und hat mich umgeschmissen. Mit diesem Problem, mit Lösungen für dieses Problem, mit Ansätzen zu Lösungen zu diesem Problem und mit tausend anderen Sachen.
Was heißt das konkret? Was hast du da gesehen, erlebt? Wie viele Songs hat es gebraucht, bis du bekehrt warst?
Ich glaube 2 bis 2,5. Weil die stumpfste Stelle natürlich für einen alten Mann ist, wenn sie dann Lucy in the Sky with Diamonds spielt. Ein Beatles-Song, wo du merkst, okay, da ist jetzt echt eine eigene Lesart drin, da ist eine eigene Art von sich in diesem Lied wälzen drin, da ist, was bei Coverversionen ja immer eine Chance ist, was drin, was die, die es ursprünglich eingespielt haben, nicht gesehen haben, nämlich sozusagen, wenn man jetzt von einem Drogenstück spricht, neue Farben. Also Farben, die es sozusagen zur Beatles-Zeit noch nicht gab. Das siehst du ja immer, wenn du so diese psychedelische Kunst aus der Zeit anguckst, als der Song ursprünglich aufgenommen wurde, dann dachten die damals wahrscheinlich, Mensch, das sind jetzt mehr Farben, als ich überhaupt aushalte im Kopf. Und heute ist das aber so, wie wenn du alte Klassenfotos anguckst, Mensch, die sind ja alle gleich angezogen. Das heißt, das war eben nicht so entgrenzt, wie sie dachten. Und da war es aber so entgrenzt. Was aber noch interessanter war, und was ich dann später sozusagen bei der fanatischen Beschäftigung und der systematischen Beschäftigung mit Miley Cyrus gelernt habe, ist, dass auch viele ihrer anderen Sachen funktionieren, wie diese Art von Coverversion, die da was Neues drin findet. Sie findet nämlich was Neues zum Beispiel in Genres. Sie findet was Neues in ganzen Pop-Zeitabschnitten. Also Plastic Hearts ist eine Platte, die, glaube ich, mehr über die 80er und was man damit noch machen kann, sagt, als viele, 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 viele Bücher und Artikel von Leuten wie mir, die es über diese Zeit gibt. Und das gilt eben auch für andere, ja nicht nur Alben, sondern überhaupt für andere Schritte, die sie getan haben. Und was ich also sagen will damit ist, dass mich zuallererst mal der Reichtum umgeschmissen hat. Also die Tatsache, eben nicht ein protziger Reichtum, ich habe was, was ihr nicht habt oder so, sondern in den Dingen, die wir alle kennen, steckt noch viel mehr. Ja, da stecken zum Beispiel in diesem Wir feiern Körper, du hast am Ende des Konzerts diesen Song Party in the USA gehabt. Und da standen dann Körper auf der Bühne und bewegten sich, die ich aus meiner, ich gucke viel Viva und MTV-Zeit 90er nicht kannte oder nur als so eine Pointe, weil es gibt diesen Van Halen-Song Can't Stop Loving You, wo sie sozusagen andere Arten von Liebe mal zulassen in einem Videoclip. Und das sind dann halt unter anderem zwei Kleinwüchsige, die irgendwie verheiratet sind und zwei möglicherweise, aber vielleicht auch doch nicht so doll Schwule, die irgendwie Leder anhaben und gemeinsam sich ein Motorrad teilen und so. Und das sind alles so zarte Signale, die man damals bei MTV hatte, um sich irgendwie weltoffen und sonst was zu zeigen. Und im Vergleich dazu war eben dieser Schlussauftritt mit dem Party in the USA auf dem Ding wirklich das Statement, hier dürfen wirklich alle mitmachen. Und es gibt, glaube ich, so einen Christina Aguilera-Song, der sagt, alle sind schön. Da war das einfach eine Demo für alle sind schön. Und das war sozusagen der würdige Abschluss für einen Abend, der die ganze Zeit gesagt hat, alles Mögliche ist schön, aber nicht auf so eine naive, Rehkitz-augenartige Art, die alles nur anstaunt, sondern alles ist schön, weil ich, weil wir, weil alle möglichen Leute, an die du gar nicht denkst, damit was machen können, was schön ist.
Kann man also sagen, dass es eine Spezialität von Miley ist, forcierter als andere Künstler, die Kontexte, in denen sie wahrgenommen wird, erst wirklich selbst zu kreieren und dann zu kontrollieren?
Erstens würde ich eine Sache anfechten, die du gesagt hast, nämlich, dass sie selber was kreiert und es dann noch irgendwie durch dran schrauben und dran drücken und dran pressen und dran ziehen, nochmal verwandelt. Sondern ich glaube, sie hat mit erstaunlicher Gelassenheit akzeptiert, dass als Gegengewicht zu dieser Souveränität, die man hat, wenn man alleine irgendwo steht am Mikro und wenn die Leute unten stehen und hochgucken, eben auch die Tatsache gibt, dass man immer schon mitten reinkommt in was andere gemacht haben. Also das heißt, sie hat ein so offenherziges Verhältnis zu, ja, selbst zu solchem wunderschönen Gerümpel wie Billy Idol oder so, das noch irgendwie vom Dachboden jemand runtergebracht hat oder so, oder zu der großartigen Joan Jett oder so und natürlich zu Dolly Parton, wozu wir vielleicht noch kommen. Sie weiß also, dass sie in was reinkommt, was andere schon angefangen haben. Die Party ist schon im Gange. So. Und dann kann man auf dieser Party sich sozusagen wichtig tun. Also kann sagen, passt mal auf, das habt ihr noch nicht gesehen. Das macht ja auch ein, zwei Mal, das gehört ja auch zum Job, Popstar. Oder du kannst es machen, es gibt eine Geschichte von Dave Chappelle, dem Komiker, der irgendwann mal auf einer Party war, die er so bezahlt hatte. Und dann tanzten da alle und dann war da so ein kleines Mädchen und er stand immer nur am Rand und zog irgendwie an seinem Joint. Und das kleine Mädchen konnte nicht so richtig sich bewegen, weil das lauter so Erwachsene waren, die ihm irgendwie Platz weggenommen haben. Und dann ging er in die Mitte vom Dancefloor und hatte halt die Autorität als, okay, der ist der berühmte Star hier, dem die Party gehört. Und schaffte so mit seinen Armen so Platz für das Mädchen. Und dann hottete das Mädchen so ab und er ging zurück auf seinen Stellplatz, guckte sich das an und war irgendwie zufrieden damit, dass er das gemacht hat. Und Miley macht das auch, nur nicht unbedingt mit kleinen Mädchen, sondern mit Ideen. Die hat eine Idee und dann hat sie eine Party und dann hat sie ein Album und dann hat sie ein Konzert oder dann hat sie einen Auftritt. Und dann schafft sie Platz für diese Idee und dann sieht man diese Idee und denkt, ach stimmt, ja, das gibt's auch, das kann man auch damit machen. Also vielleicht mal ein Beispiel, dass es nicht so abstrakt ist. Ich habe Joan Jett schon erwähnt und diese Plastic Hearts Platte ist ja eine Rockplatte. Das heißt, es ist auch bemerkenswert, dass sich jemand auf die 80er bezieht, nicht im Sinne von High-End-Pop mit Haarspray und Haarlack und all diesen Dingen und Plastik und Neonohrringen und Getränken, die im Dunkeln leuchten und so, sondern auf diesen Rock-Aspekt, der ja sozusagen toter ist als andere oder lange toter war als andere Aspekte dieser Zeit. Also eben nicht auf die ABC-Platten, nicht auf den Popsommer 82 in England oder so, sondern auf diese komische Rockmusik, die da im Radio lief. Und deshalb eben Billy Idol, deshalb eben Joan Jett. Und Joan Jett, wenn wir vorhin von Sky Ferreira und jungen Frauen geredet haben, Joan Jett ist ja tatsächlich das Beispiel, die war in einer Band namens The Runaways, wo auch Lita Ford drin war und andere Rockgitarren und Rockbass und Rockinstrumente Göttinnen. Und das war ja so ein Ding, ja, die sind frech und die sind keck und das sind aufmüpfige Mädchen, aber mit so einem ganz fiesen Unterton von, und das sind sie für euch, Jungs, sie sind für euch frech, bis ihr sie dann übers Knie legt. Da war immer so eine Suggestion drin von, die trauen sich was, aber was sich trauen, ist genau das, was wir wollen, dass sie sich trauen. Und das kommt natürlich daher, dass das alles mitdesignt und entworfen wurde von einem der fiesesten und interessantesten Menschen der Popgeschichte, nämlich Kim Fowley, das war der Manager. Und der Witz ist aber, dass dabei halt eine Musik rausgekommen ist, die, wenn du diesen ganzen Kontext nicht weißt und wenn du nicht weißt, dass viele Jahre später dann auch, glaube ich, sehr berechtigte Klagen und Beschwerden über, ja, man muss sagen, sexuelle Ausbeutung dieser Frauen in dieser Band laut wurden und dann auch öffentlich sozusagen ausgetragen wurden und Konsequenzen hatten. Und es ist eben so, okay, wenn man das nicht weiß, dann ist es natürlich so, wenn du in irgendeiner Weltregion lebst, wo du irgendwie als junge Frau nicht so ganz darfst, was du möchtest oder auch überhaupt nicht, dann kann dir diese Musik natürlich immer noch einen Boost geben. Dann kannst du immer noch sagen, ich will jetzt auch so eine Lederjacke tragen und mir reicht's jetzt und so. Weil da immer noch ein Mehrwert drin ist in Musik, der ursprünglich daher kommt, dass es ein Köder ist, also dass sozusagen das Szenario derer, die wirklich das Sagen haben, für dich attraktiver gemacht werden muss mit der Werbung. Aber das ist ein bisschen wie mit Sexualität auch sonst. Wenn du sagst, der Zweck ist Kinder machen, kannst du ja den Lockstoff, das Lockelement, das Sex Spaß macht, mit menschlichen Mitteln auch davon trennen und nicht jedes Mal ein Kind machen. Und genauso kannst du dir eben eine Musik, die dafür da ist, dir den American Way of Life zu verkaufen, auch zu anderen schwelgerischen Dingen nutzen als dazu. Und es gibt einen Song auf Plastic Hearts zusammen mit Joan Jett. Und als ich den das erste Mal gehört habe, der heißt Bad Karma und das sind halt diese beiden Frauen und dann stöhnen sie da so ein bisschen rum. Aber sie stöhnen eben auf so eine Art rum, die nicht Wehrlosigkeit und die schmilzt jetzt gerade in der Sonne und dann kann ich das ablecken oder so, sondern die so ein Eigenregie-Ding hat. Und ich dachte dauernd, das Video dazu müsste eigentlich sein, dass sie Kim Fowley aus dem Grab holen, den Manager der Runaways, und dem zwei Krawatten umbinden, eine, wo der lange Schlips vorne hängt, der andere, wo der hinten hängt, und dann Miley und Joan Jett abwechselnd daran ziehen. Und ihm irgendwie ganz blümerant wird dabei, weil er nicht genau weiß, werde ich jetzt gebissen oder was passiert mir jetzt. Dieses Raubkatzenverspielte Zeug, das sozusagen auch mit Verzögerung und mit, das ist so ein ganz, ich schiebe etwas ganz langsam an Song. Ja, das heißt, es ist eben auch ein Song, der viele Sexnummern, die Männern gefallen sind, weil die Fähigkeiten halt nicht zu mehr reichen, 3 Minuten lang. Dieses Ding hat eine andere Dramaturgie. So. Und das heißt, was Miley Cyrus macht, wenn sie sich irgendwelche Epochen annimmt, die sie geprägt haben, im Radio oder auf Platte oder zu Hause mit der Kleiderbürste singen und auf dem Bett rumspringen und so, dann macht sie gleich 2 Sachen. Sie sagt, das ist starkes Zeug, das ist immer noch stark, aber sie befragt das Zeug auch danach, warum ist das vorbei, warum geht es nicht mehr? Und dann kommt die Schleife, nämlich geht aber trotzdem noch, nämlich wenn man es so macht. Und das heißt, das ist eine Verbeugung dann vor solchen Leuten. Das ist eine Verbeugung. Gerade in diesem Song Party in the USA stattet sie ihren Dank gleichzeitig Jay-Z ab und Britney. So, und Britney Spears war tatsächlich ihre erste Single, die sie gekauft hat. Also ihr Verhältnis zu diesem ganzen Zeug ist ein methodisch großzügiges, das gerade deshalb dann sozusagen diese Frau Miley Cyrus in den Mittelpunkt bringt, weil sie da gar nicht unbedingt sein will, sondern weil sie da sein muss, um diesen Platz zu schaffen, von dem ich geredet habe, für Sachen, die toll sind.
Auch wenn du vielleicht gar nicht so gerne über Pop reden möchtest, ist diese Fähigkeit, ein ausdifferenziertes Angebot zu präsentieren, eine mögliche Antwort auf die Krise von Pop, die ja seit den 90er Jahren immer wieder diagnostiziert wird. Also als ein Untergangssymptom galt ja der zum Mainstream gewordene Underdog, also Ozzy oder Kurt Cobain zum Beispiel. Mhm. Und wenn nun Miley Cyrus sagt, ich biete Dissidenz an, ich biete aber auch Konsum an, ich bin ein erdachter Star namens Hannah Montana aus einer Disney-Serie und nur deswegen später ein Star namens Miley Cyrus, dann reißt sie ja alle blöden Grundsätze ein und stellt eigene Prämissen auf. Und trotzdem, und da besteht ja der Unterschied zu einer komplett hohlen Form von Pop, in der es nur noch um Emotionen oder um Glamour geht, und trotzdem bleibt die Musik der Kern der Sache.
Also ich bin ja Marxist und das heißt, ich kann über Kultur nicht reden, ohne über Geld zu reden und ich kann nicht drüber reden, ohne über Klassen zu reden und über Chancen und über Zugang und über wo komme ich hin und welche Platten kann ich überhaupt hören und so. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich mit den 80ern als ein Kind, das damals lebte, ein Problem hatte, nämlich, dass diese Signale, die da gesendet wurden, die ja sozusagen nach dem Prinzip funktionieren, wir nehmen diese Gesellschaft beim Wort und fordern dann aber auch das Glück, das sie dauernd in ihrer Werbung anpreist. Das heißt, das Geniale am Popsommer 82 an ABC und solchen Leuten Heaven 17 war ja, dass die eben einerseits tolle Anzüge anhatten und andererseits solche Sachen gesungen haben wie We don't need this fascist groove thing gegen Margaret Thatcher und gegen diese ganze Niederprügelung der Tradition der Arbeiterbewegung in England. Und ich habe das aber natürlich nicht verstanden, weil ich wohnte halt in einem Provinznest, sah diese Videos und dachte, so eine Jacke kann ich mir niemals kaufen. So, und hatte dann der erste Plattenspieler, den ich hatte, im Gegensatz zu manchen Leuten auf dem Gymnasium, auf dem ich war, eben einer, der eigentlich nur geeignet war, so Europa-Hörspielplatten, kleine Hexe und so abzuspielen und absolut nicht geeignet war, wirklich Musik abzuspielen, die nach den Produktionsstandards dieser Zeit aufgenommen worden war. Palladium hieß das Gerät. Ja, und dann hört man da halt lieber Ted Nugent, weil da macht's dann auch keinen Unterschied, ob du das da drauf abspielst oder gleich irgendwie mit der Sicherheitsnadel, die du da aus der Backe ziehst. Und von daher habe ich sozusagen ein Misstrauen gegen so super intelligente dialektische Analysen von der Luxus steht für das Ernstnehmen. Obwohl ich tatsächlich der Meinung bin, das Beste zum Beispiel, was die Aufständischen in Haiti ungefähr zur Zeit der Französischen Revolution machen konnten, war die Franzosen, die sie niederknüppeln wollten und wieder in die Sklaverei zwingen, zu empfangen mit französischen Freiheitsliedern. Also zu sagen, hä, ihr habt das doch gesagt, Freiheit. Genauso, wenn Jugendliche sagen, wie, ich soll eine Lehre machen und mir alles gefallen lassen und mich rumschubsen lassen. Ihr habt doch in der Werbung gesagt, ich kann Wrigley's Bärmen-Kaugummi kauen und Cola trinken und dann kommt diese Frau da, wie hieß sie, Robin Beck, For the Very First Time, Cola-Song, und die hat mich dann auch noch wahnsinnig lieb und so. Und stattdessen soll ich jetzt arbeiten gehen, ihr könnt mich mal. Und auf der einen Seite stimmt das. Und auf der anderen Seite habe ich immer so ein Problem mit dem Argument, dass Reichtum an sich eine Abweichung von der Disziplinierung in dieser Gesellschaft darstellt. Zumal viele Leute auch gar nicht mehr diszipliniert werden, sondern einfach nur rausfallen, einfach nicht mehr beachtet werden, einfach nicht mal mehr ausgebeutet werden, sondern sehen können, wo sie bleiben. Und was mir halt an Miley Cyrus gefällt, ist, sie kommt aus einer Position des Reichtums, und zwar sowohl des Ökonomischen. Ihr Vater hat halt einen Superhit gehabt als Country-Star, Achy Breaky Heart, eines der schlimmsten Lieder aller Zeiten, eigentlich sehr nett. Also Geld, Status sowieso, Kultur auch, gleich gelernt, wie man 47 Instrumente spielt und so. Also einerseits Reichtumsposition, andererseits halt nicht blöd, halt nicht naiv da rein. Endgültig, also die Zweitbekehrung, die noch solider war als dieses Konzert, fand bei mir statt in der frühen Pandemiezeit, bis mittleren Pandemiezeit bei ihr, weil da ganz viele Leute, die so medial Plattformen und Vervielfältigungsmöglichkeiten hatten, sich zu positionieren, entweder gesagt haben, ich gebe jetzt dauernd Zeichen meiner Tugend ab im Sinne von, ich nehme das ganz, ganz ernst und warne euch alle auch davor, ungeschützten Hustensex zu haben, weil wer weiß, wie schlimm diese Krankheit ist. Und dann die anderen Vollidioten, die sofort sagten, nein, Bill Gates will euch einen Impfchip einpflanzen und so. Und was machte sie? Sie machte, und das ist wieder so ein Zeichen jetzt außerhalb der Musikpraxis für diese Art von, sie sichtet, was da ist und gibt dann offen zu, zum Beispiel, ich bin nicht die Erste oder zum Beispiel, ich habe es nicht erfunden oder zum Beispiel, eigentlich ist das Musik von African Americans, die ich hier mache, und das vergesse ich dabei auch nicht und tue nicht so, als ob ich mir alles kaufen kann. Und in der Pandemie sagte sie dann einmal in einem Gespräch mit Derek Blasberg fürs Wall Street Journal, naja, ich mache jetzt natürlich das Social Distancing, aber ich habe ja auch ein Riesenhaus. Das heißt, ich bin in einer ganz tollen Position in dieser Pandemie. Es betrifft mich eigentlich kaum. Anders als alle anderen. Überall. Als so, so viele Leute. Und das heißt, bei ihr ist eben sowas zu sagen, sie hat diese Charity für LGBT-Jugendliche, die in die Obdachlosigkeit fallen oder so. Das ist nicht einfach nur so ein, kann ich mich noch irgendwelchen kriegsversehrten dreibeinigen Hunden aus der dritten Welt widmen, damit ich auch noch ein guter Mensch bin, sondern es ist so eine, ich muss fast ein englisches Wort jetzt nehmen, Awareness, weil das so durchdrungen ist von halb spirituellem Scheiß und weil es bei ihr immer so ein bisschen hippiehaft kommt, auf eine sympathische Art. Aber ein Bewusstsein von der Welt, das ganz nah ist an dem, was eben bei Dolly Parton dann in einem Song wie, also ihrer Patentante, der Country-Göttin, in einem Song wie 9 to 5 vorkommt. Also es gibt ganz viele Leute, die müssen arbeiten gehen. Und genauso hast du eine Liebe zum Melodiechen. Das verbindet sie zum Beispiel auch mit Madonna. Also dass ein Lied durchaus etwas ist, la la la, das kann ich mitsingen und so. Aber dann andererseits ist eben diese Einfachheit eine insofern erarbeitete, dass man das Gefühl hat, und da spreche ich jetzt als jemand, der selber irgendwie einen sogenannten kreativen Beruf hat, also zum Beispiel schreibt, diese Dinger, so ich glaube Mae West war es, die es gesagt hat, it takes a lot of money to look this cheap. Diese Dinge, diese Art Einfachheit passiert nur, wenn du daran endlos rumprobiert hast. Und das habe ich natürlich bei Recherchen dann auch rausgekriegt, dass eben die Art, wie sie mit Produktionsfachleuten, mit Pharrell Williams und weiß ich wem arbeitet, genau so ist, dass erstmal alles rausgehauen wird und dann wird gefeilt und weggeschmissen. Und ich glaube, dass diese Arbeitsweise, die wir nach demjenigen, der sie, glaube ich, am meisten vervollkommnet hat, die Prince-Arbeitsweise nennen dürfen, dass das genau passt zu diesen Haltungen, von denen ich gerade geredet habe. Also zu dieser Weltoffenheit bei gleichzeitiger Klarheit darüber, was die eigene Position ist in dieser Welt, für die ich offen bin. Und eine Bereitschaft ist sozusagen zum Beispiel, ist ja ganz wichtig in einer so nach alle Seiten auf schlechte Art offenen, nämlich transparenten, nämlich von Social Media geprägten, sozusagen nicht mehr nur von Paparazzi, sondern von noch viel größeren Formen von Schwachsinnsöffentlichkeit belagerten Situationen, zum Beispiel nicht auf Aggro mit Aggro zu reagieren. Also es gibt ja nichts Blöderes als diese Fäden auf Social Media. Irgendjemand disst irgendjemand, dann disst jemand zurück und dann kommen, dann ist es wie, wenn du so im Wald den Stein umdrehst, was da alles krabbelt und so. Ist ja, ist nur widerlich. Während sie halt so Also ein zweiter Move zum Beispiel in der Pandemiezeit war dann zu sagen, was geht hier gerade verloren? Und dann haben sich andere geäußert, hier geht verloren Normalität, hier geht verloren, was ja auch sozusagen in fieser Absicht gesagt werden kann, denn wir wollen die Normalität wieder der vorherigen Ausbeutung. Es war ja auch mal eine Chance zu sagen, wir müssen und können jetzt nicht arbeiten und eigentlich bricht die Welt davon nicht sofort zusammen. Also könnten wir uns fragen, ob wir nach der Pandemie eigentlich so weiter malochen wollen wie jetzt. Also so, es gibt viele, viele Sachen, die abhanden kommen in so einer Situation. Und was war Ihr Einfall, was in der Situation abhanden kommt? Na, so eine verletzliche, zarte Dimension von, ich mache jetzt mal kein großes Statement. Und das stimmt, das ging verloren. Niemand mehr hat sich geäußert in dieser Zeit, ohne sozusagen den Eindruck zu erwecken, ich komme vom Berge Sinai und Gott hat mir gesagt, wenn ihr euch impfen lasst, seid ihr Schweine, beziehungsweise wenn ihr euch nicht impfen lasst, seid ihr Schweine und so weiter. Und was macht sie also in der Zeit? Steve Martin hat so einen kleinen Banjo-Song aufgenommen, den er irgendwie Salbe nannte, was tatsächlich ziemlich genau dem wunden Zustand entsprach, den wir alle hatten. Und was hat sie gemacht? Sie hat mit Alessandro Michele ein Parfümprojekt gestartet. Das Ding hieß am Ende Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Und ich habe mir von Parfümleuten und von vor allen Dingen von einer Parfümspezialistin, der ich alles glaube, sagen lassen, dass das sogar ganz gut stinkt und irgendwie intelligent ist und so. Aber sozusagen die Reaktion auf, jetzt ist Pandemiezeit, wir können nicht normalen Tourbetrieb machen, wir können tausend Sachen nicht machen. Was mache ich dann? Naja, ist doch schön, wenn es irgendwie schön riecht. So, ich komponiere jetzt mit anderen Leuten so, ne, und denke mir diese Kampagne aus und so. Das ist so eine entwaffnend defensive Art umzugehen. Und ich freue mich immer so, wenn Leute Miley Cyrus hassen und ich weiß, selbst wenn sie das jetzt mitkriegen würde sie das nicht bremsen in dem, was sie macht, was nicht bei vielen Kunstschaffenden der Fall ist. Also klar, natürlich bei den richtig harten Metal-Bands ist es sowieso in Ordnung, weil wenn du was Schlechtes zu mir sagst, heißt die nächste Platte I Will Kill You. Aber eben auch zu sagen, ja, das verdirbt mir jetzt mein psychedelisches Parfüm nicht, dass du mich nicht leiden kannst. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es so schwer das fallen mag, das zu glauben, Leute gibt, die Miley Cyrus so richtig hassen. Und zwar, wenn das erlaubt ist, möchte ich ein Beispiel davon bringen.
Unbedingt.
Es gibt einen Leser, ich sage nicht, wie er heißt, ich arbeite ja bei der FAZ und habe tatsächlich so zu meinen ersten Anläufe, mir dieses Phänomen zu erklären, was an dieser Frau so wahnsinnig interessant ist und auch uplifting und einfach befreiend in einem nicht primitiven Sinn von, hier ist eine Grenze, jetzt gehe ich drüber, jetzt ist Befreiung, sondern in einem komplizierteren. Das habe ich versucht, in Plattenkritiken in der FAZ dann tatsächlich, ich schreibe nicht mehr oft welche, zum Ausdruck zu bringen. Und das hat sich dann ein Leser so gemerkt, der hat dann 2019 eine erste Mail geschrieben, als wir eine zu kleine oder zu knappe Berichterstattung zum Tod von Albert Finney, einem sehr guten britischen Schauspieler, gebracht haben und gesagt, ja, das ist recht sparsam ausgefallen. Also er drückt sich aus, wie er muss als FAZ-Leser oder glaubt, er müsse sich so ausdrücken als FAZ-Leser. Das steht im Widerspruch zu zwei fast ganzseitigen Lobhudeleien von Dietmar Dart auf Pop-Sirenen wie Miley Cyrus. Also er meint wahrscheinlich nicht wie, weil sie ist die einzige Pop-Sirene, die ich da verarztet habe. Okay, mit freundlichen Grüßen, sehr geehrte Damen und Herren, das war 19. Ein Jahr später ist er schon weniger glücklich, weil wir da auch noch was über Chuck Norris gebracht haben zum 75. Und da grüßt er auch nicht mehr mit Damen und Herren, sondern nur noch mit Guten Tag und sagt, er hat kein Verständnis dafür. Zumal es ein Problem gibt bei der Zeitung, nämlich mich, denn ich habe eine Vorliebe für, Anführungszeichen, außergewöhnliche Anführungszeichen, Stars und Sternchen. Ich denke nur an die Eintagsfliege Miley Cyrus. Da grüßt er auch noch freundlich. Ein Jahr später haben wir wieder was falsch gemacht, nämlich Olympia Dukakis, eine gute Schauspielerin, zu klein. Und in den letzten zwei Jahren waren bei ihnen ja auch Pop-Tussis wie Miley Cyrus Gegenstand von. Gut, also das heißt, über Jahre hinweg schimpft er auf eine Eintagsfliege. Finden Sie den Widerspruch?
Hast du irgendwas davon beantwortet?
Den ersten, glaube ich, ja. Also, dass man sozusagen, dass es schwierig ist, bei einer Tageszeitung Artikel, die einem nicht gefallen, deshalb zu brandmarken, weil einem andere Artikel auch nicht gefallen haben, die aber länger waren oder so. Dass das nicht so der Weg ist unbedingt, um uns als Journalistinnen und Journalisten zu sagen, was wir besser machen können. Aber dann habe ich das einfach auch laufen lassen, weil ich glaube, das hat so eine Eigendynamik von, also so wie der sich da reinsteigert über die Jahre hinweg, halte ich das für durchaus möglich, dass der irgendwann eine noch viel größere Wende erlebt, als ich sie damals im Konzert. Und dann kriegen wir von ihm Briefe, warum haben sie das neue Album von Miley Cyrus nur auf Seite 4 so klein gemacht. Und darauf freue ich mich schon.
Vor deiner Bekehrung warst du ja nun kein Miley-Hasser, oder?
Naja, ich war ein Miley-Nicht-Kenner. Es gibt dieses schöne, in dem Comic von Phil, Didi und Stulle, wo Leute über jemanden im Piratenkostüm spotten und dann sein bester Freund ihn verteidigt mit, nein, das ist Pirate-Style, ihr seid wohl auf die Pirate-Style-Nicht-Kennschule gegangen. Und ich bin auf die Miley Cyrus-Nicht-Kennschule gegangen, dachte aber, ich wäre auf der Miley Cyrus ausreichend Kennschule gewesen. Warum? Weil es diese Fernsehsendung gab. Also Miley Cyrus. Auf die wir gleich kommen.
Und du schreibst in deinem Buch, du seist hartherzig gewesen. Ja. Was heißt das?
Ich glaube, ich meine es philosophisch. Es gibt dieses Principle of Charity, das sagt, wenn mir etwas dumm vorkommt, muss ich kurz überprüfen, ob es an mir liegt. So, und das in emotional beschreiben, meine ich, wenn ich hartherzig sage. Das heißt, wenn mir etwas emotional klebrig, eklig, zurückgeblieben, rechtsradikal, amerikanisch familienstumpf vorkommt und so kam mir das, was ich von Hannah Montana mitgekriegt hatte, von der Serie eben vor, dann liegt es eventuell auch ein bisschen an mir. Was übrigens nicht heißt, dass Disney, das war die Firma, die diese Serie gemacht hat, nicht ein absoluter Verbrecherhaufen ist. Also wie die, was man so erfährt, mit Leuten umgehen, die ihre Computereffekte machen für ihre riesigen Filme, wie die mit Kinoketten teilweise umgehen, im Sinne von, ihr müsst das zeigen, sonst kriegt ihr den Film nicht, den ihr ja haben wollt. Wie die in der Politik in Florida und anderswo agieren, wo sie einerseits Ärger mit DeSantis haben, weil sie zu aufgeschlossen sind gegenüber irgendwelchen sexuellen Minderheiten und Sachen und andererseits aber $200,000 spenden für ein Gesetz, dass Lehrer irgendwie nicht zu viel über Homosexualität reden, also so alle Seiten bedienen. Disney ist ein Dreckskonzern. Das ist ein böser Dreckskonzern. Und die haben diese Hannah Montana Serie gemacht, wo Miley Cyrus gecastet war als Popstar, aber so auf so eine Superman-Art. Superman ist ja einerseits Superman und andererseits der Journalist Clark Kent. Und wenn er sich eine Brille aufsetzt, merken sie es auch nicht mehr, dass er Superman ist. Und Hannah Montana ist dieselbe Idee. Das ist ein Teenager-Mädchen, die ist Popstar, nämlich dann, wenn sie die blonden Haare aufsetzt. Und wenn sie die abnimmt, ist sie ein normales Teenager-Mädchen, das bei ihrem normalen Vater, den ihr echter Vater, nämlich Billy Ray Cyrus, der Country-Star, spielt, in so einem Barbie-Malibu-Dreamhouse-artigen Strandhaus-Dingsbums lebt und dauernd versucht, den Leuten in ihrer näheren Umgebung nicht zu verraten, dass sie ein Popstar ist und damit irgendwie klarkommen muss. Und natürlich, ich glaube, in der ersten Folge finden es dann eigentlich alle Wichtigen auch schon gleich raus und so. Und ansonsten geht's aber um so eine Bubblegum-Perspektive von, was es heißt, ein junges Mädchen zu sein. Also mit den entsprechenden Boundaries, die es damals gab, was die alles nicht darf und was sie aber alles darf und soll und was sie alles ausprobieren soll. Und das, was sie alles ausprobieren soll, sind lauter Sachen, die dann letztlich dazu führen, sich irgendwas zu kaufen. Ne? Also wie das halt so ist bei Kulturindustrie-Quatsch. Also kauf dir Make-up und so weiter. Ne? Und das fand ich so ein bisschen eklig oder sogar ziemlich eklig. Plus, ich hatte damals so eine Allergie, ich war eben doch noch Popkritik geprägt. Wenn Popmusik nicht von Leuten, die selber eine Band gründen oder selber eine Idee haben, stammt, sondern von Sachen, die irgendwie gecastet wurden. Also ich war so einer von denen, die sagen, die Beatles sind gut und die Monkeys sind furchtbar, weil die Monkeys sind sozusagen gecastet und die Beatles haben sich selber irgendwo getroffen auf dem Klo. Und Miley Cyrus war halt gecastet, aber der Witz ist, dass in dieser Geschichte im Grunde schon dieser Widerspruch steckt, den sie dann wirksam macht und für sich nutzt, im Sinne von, ich habe es mir nicht unbedingt selber ausgesucht, aber das heißt nicht, dass ich damit nichts machen kann. Oder wie die New Yorker Band Die Ärzte sagt, es ist nicht deine Schuld, dass es so ist, wie es ist, es ist aber deine Schuld, wenn es so bleibt. Also sie kann sozusagen nichts dafür, ein Popstar zu sein. Und das ist deswegen super, weil Pop ja immer so ein Brennglas ist für ganz viele Wünsche und Sehnsüchte und unklare Emotionen, die man so hat. Und wo man dann sagt, Pop handelt davon, dass ich meine Träume, meine Sehnsüchte, meine Ansprüche und so weiter an die Welt und an andere Menschen nicht aufgeben darf, nur weil ich in eine Situation reinkomme, die ich nicht vollständig kontrollieren kann. Und das Lustige bei ihr zusätzlich dazu ist, dass diese Situation auch noch Pop heißt. Also, dass sie in was reingeboren ist, wie wir alle in was reingeboren sind, aber ausgerechnet in das reingeboren ist, was wir andere benutzen, um uns zu sagen, das, worauf ich reingeboren bin, bestimmt nicht völlig über mich. Das ist ja Wahnsinn.
Wie sah dann dieser Prozess aus, bei dem sich Miley Cyrus aus Hannah Montana herausgeschält hat?
Den kann man tatsächlich, und vielleicht mache ich das auch nur, weil ich irgendwann mal Popkritiker war, aber das kann man machen, den kann man einfach folgen durch die Platten. Also es gibt halt Hannah Montana Platten, weil ich habe vorhin gesagt, solche Kulturprodukte wie so eine Serie sind dafür da, dass Leute Sachen kaufen. Naja, dann kaufen sie eben unter anderem auch CDs, wenn es da Musik gibt in der Sendung. Und da war es auch schon so, dass sie zum Teil das Zeug selber geschrieben hat, zum allerdings verschwindend kleinen Teil. Und es ist ganz rührend, wie dann in Interviews aus der Hannah Montana Zeit sie sozusagen durch Lesehinweise und durch Erklärungen zu den Songs den Leuten so ein bisschen ja fast einreden will, dass sie gerade im Entstehen ist als Künstlerin mit, ja, in dem Song ging es darum, dass mein Großvater sehr krank war und so weiter. Ne? Und es sind aber halt einfach Bubblegum-Songs. Es sind halt so, das Zeug war im Grunde dafür vorgesehen, dass es in Bekleidungshäusern oder Kosmetikshops läuft, während die Leute halt ihre Shopping-Carts da irgendwie voll machen. Und dann irgendwann, ich würde so sagen, die letzte Hannah Montana-Platte ist eigentlich schon eine Miley Cyrus-Platte und die erste Miley Cyrus-Platte ist eigentlich noch eine Hannah Montana-Platte. Also das ist so ein bisschen wie bei Charles Darwin, dass der Vogel irgendwie noch ein Saurier ist und dann doch nicht und dann runterfällt und was weiß ich. Und die Frage ist so ein bisschen, wann sie dann Miley Cyrus wird. Und im Rückblick kann man halt immer sagen, da ist es schon drin, weil bei 1000 anderen jungen Frauen, die einen ähnlichen Start hatten oder die in ähnlicher Weise irgendwann mal im Rampenlicht waren, ist da nichts draus geworden. Und da sagt man es dann halt nicht. Also das ist so ein bisschen reininterpretiert, fürchte ich. Wenn man, mir geht's aber auch so, wenn ich eine beliebige Folge aus einer beliebigen Staffel, wobei sie auch da, ne, die Folgen oder die Serie wird immer vielschichtiger, widersprüchlicher, tatsächlich interessanter, je länger sie andauert. Also bis sie dann so interessant ist, dass sie eigentlich nicht weitergehen konnte, ohne sozusagen von den Problemen zu handeln, die sie hat. Das sind so Sachen wie, das hat sie dann auch übrigens in Interviews breit erzählt, wie das dann irgendwann kollidierte, wie sozusagen Disney und die Firma ihr mehr Vorschriften gemacht hat als ihre Eltern je. Ja, also dieses, was ich vorhin gesagt habe, du bist in was reingeboren. Sie ist halt wirklich in diese Popwelt reingeboren und darf dann irgendwie bestimmte Sachen nicht machen oder kriegt irgendwie die Brust abgebunden, weil sie sonst nicht mehr so jung aussieht, wie sie aber gewollt wird vom Studio und so. Also ganz schreckliche Sachen. Und ich würde sogar sagen, Hannah Montana ist irgendwie auch immer noch da. Also ich würde sagen, diese Erfahrung, das ist immer so ein Kitsch, wenn man sagt, schreckliche Sachen, die man erlebt hat, waren aber wichtig, weil und so. Aber was willst du machen, wenn du sie erlebt hast? Also es ist so ein bisschen, wenn jemand so aus einer verfolgten Gruppe sagt, ich bin stolz darauf, dazu zu gehören, weil wenn ich nicht stolz bin, gehöre ich auch dazu. Also bin ich lieber gleich stolz drauf, was dann einen positiven Effekt tatsächlich haben kann. Und ich höre jetzt noch Spuren davon. Und genauso würde ich aber sagen, sehr früh Spuren von was anderem. Und jetzt schließt sich fast ein Kreis von dem, was wir bis jetzt geredet haben. Die ersten Zeichen, wer sie selber werden könnte, sehe ich in Coverversionen. Sehe ich in der Art, wie sie mit Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun umgeht, weil Girls Just Wanna Have Fun in einer Zeit, in der klar ist, die Generation Mädchen, die jetzt aufwächst, wird weniger Geld, weniger Chancen haben als die Alten, halt was anderes ist als Cyndi Lauper, die das so im Gefühl von uns steht die ganze Welt offen und es kommt immer mehr und demnächst kommt ja auch das Internet und so, in so einem Aufbruchsding singt und dann aber zu sagen, Girls Just Wanna Have Fun ist fast wie Girls immer noch und trotzdem Wanna Have Fun und das hörst du da irgendwie drin, wenn du willst. Oder wie sie eben Every Rose Has Its Thorn von dieser Metal-Band, Rock, Hard-Rock-Band Poison covert und so. Da merkst du schon sozusagen in der Stimme, über die wir jetzt noch gar nichts gesagt haben, aber die sozusagen ein Hauptpunkt, glaube ich, bei ihr ist, dass das eben früh schon eine sehr erwachsene Stimme ist, aber jetzt noch eine sehr junge Stimme sein kann. Und das ist wieder dieser Spagat. Dass in der Stimme schon drin ist, ich eigne mir das auf eine Art an, die nicht unbedingt vorauszusehen war. Und das heißt, die Künstlerin Miley Cyrus, die es heute gibt, zeigt sich für mich in den frühen Sachen eher in den Coversachen.
Beschreib die Stimme mal etwas genauer.
Also das eine ist, dass so wie sie jetzt klingt, hat ja zu tun tatsächlich mit einer Erkrankung, also mit einer Überbeanspruchung, die sie so ein bisschen dunkler macht, die Stimme. Aber ich beschreibe sie mal auf dem Umweg, weil es sonst, das ist dieses alte Problem, Schreiben oder Reden über Musik ist wie Tanzen über Architektur, es ist immer irgendwie unzulänglich. Aber ich gehe mal den Umweg über Dolly Parton. Dolly Parton ist, wie gesagt, ihre Patentante. Wer sie nicht kennt, kennt eigentlich gar nichts, weil das ist sozusagen eine Frau, die so lange sich nicht hat irre machen lassen von der Tatsache, dass sie mit einer gewissen Attraktivität, die eine genormte Attraktivität ist, ins Rampenlicht gekommen ist und trotzdem eigene Regie führt. Und es gibt ein Foto von Dolly Parton auf einem sehr guten Buch. Das Buch heißt Unlikely Angel, The Songs of Dolly Parton. Das heißt, es ist keine Biografie, sondern es ist eine Biografie der Songs. Es ist ein Buch über die Songs, das dann nicht umhin kommt, auch von ihrem Leben was zu erzählen. Und da ist sie, die Verfasserin heißt Lydia R. Hammersley, Hammessley. Und auf diesem Buch ist sie abgebildet, wie sie einerseits in Full Getup ist, sofort auf die Bühne könnte mit einem gigantischen Turm von einer blonden Frisur. Sie hat aber auf den Knien eine Gitarre und sie guckt runter auf ein Blatt Papier, wo sie schreibt. Das heißt, sie ist Schönheitsdarstellerin, sie ist angebetete Frau, sie ist Ikone, sie ist Handwerkerin, denn sie kann Gitarre spielen und sie ist Autorin. Sie hat ein Gehirn, sie denkt, sie schreibt, Sie artikuliert sich künstlerisch selber. Und diese Person sozusagen an der Wiege stehen zu haben, das ist einerseits wieder so ein Mythos, dass man sagt, okay, das ist halt ein einprägsames Bild, aber die haben tatsächlich so ein Verhältnis. Das kannst du hören, wenn sie zusammen irgendwo was machen, wenn sie auftreten, wenn sie auf Jangernau ist ein Song, den sie zusammen machen. Da ist eine enorme Korrespondenz. Und jetzt zur Stimme von Miley. Es gibt einen Haufen Songs von Dolly Parton, die sehr, sehr traurig sind und die von Kindern handeln. Und die davon handeln, dass Kinder zum Beispiel sterben. Und all diese traurigen Songs enden aber happy, und zwar enden sie halt jenseitig happy, nämlich die kommen dann in den Himmel oder sowas. Und Dolly Parton singt das halt mit der Stimme, die sozusagen eine Radio-Country-Frau, die von Truckern gehört wird, auf sehr langen Fahrten haben sollte, nämlich halt eine sehr unbedrohliche, sehr, sehr wenig sexuell aggressive Frau, so eine Mädchenstimme. Aber eigentlich der Inhalt der Songs, nämlich Unschuld hat es schwer in dieser Welt, aber ich gebe den Traum nicht auf, dass sie möglich ist und dass sie irgendwie auf einer höheren Ebene als diesem dreckigen Alltag irgendeine Form von Belohnung dafür kriegt, dass sie nicht böse ist. Wie sollte das klingen? Und dann finde ich immer, das sollte dunkler klingen, vom Text her. Und es sollte erfahrener und resignativer und gleichzeitig entschlossener klingen. Und all das zusammen. Miley Cyrus Stimme klingt für mich wie die Texte, nicht die Songs, die Texte von Dolly Parton in ihren Kummerphasen sich lesen. Und es gibt diesen Film Priscilla von Sofia Coppola vom letzten Jahr. Das ist die Geschichte von der Kindsbraut von Elvis. Die unglaubliche Kelly Spaney spielt das. Und dieser Film versucht nicht Elvis in den Mittelpunkt zu nehmen, sondern wirklich diese Frau. Und das heißt, dieser Film weicht auch den Songs von Elvis aus, weil das Problem natürlich ist, wenn ich die höre, wird es ein Elvis-Film. Weil die sind halt sehr dominant. Man kennt sie sofort. Das ist wie wenn du drei Goethe-Zitate bringst. Dann sind das Zitate. Dann sind das keine Sätze mehr über irgendwas Wirkliches, sondern ist das Signal Goethe. Und das haben sie halt rausgenommen. Und dann war die Frage, was machen wir stattdessen für Musik? Dann haben sie, glaube ich, eigene noch fabriziert dafür und haben halt zeitgenössische Musik gemacht. Und am Ende, als sie diesen Typen verlässt, als sie sozusagen geschafft hat, ja, sich zu emanzipieren, eben nicht nur von ihren Eltern, dazu war er gut, sondern auch noch von ihm, kommt I Will Always Love You von Dolly Parton. Und das ist der erste richtig starke emotionale Moment des Films. Da fängt der Film eigentlich erst an. Im Sinne von, das ist traurig, das ist erhebend, das ist intelligent überlegt, an welchem Punkt des Lebens ist die Figur da. Das ist von der Inszenierung her, kommt plötzlich Fahrt rein, weil halt ein Auto wegfährt. Aber eben auch musikalisch kommt Fahrt rein, weil da so viel Energie drin ist, weil da so viel ja, das, was auf dem Foto ist von Dolly Parton, die ganze Fülle von Dolly Parton drin ist. Und was ich sagen würde, ist, an dem Punkt dieser Art von Popgeschichte, Frauen müssen irgendwas machen, um nicht einfach nur aufzugehen in einem Leben, das ihnen angewiesen ist. Aber das Erste, was sie dann erreichen, ist vielleicht auch noch nicht die Lösung. Genau an dem Punkt fängt die Stimme von Miley Cyrus an.
Ich habe in den letzten Tagen die Alben von Miley Cyrus durchgehört, so als Vorbereitung. Mhm. Und es gibt da diese sehr seltsame Platte aus dem Jahr 2015, Miley Cyrus and Her Dead Pets. Und beim Hören hatte ich so ein bisschen den Eindruck, sie sei nur komponiert worden, um sich letztlich nicht ins Oeuvre zu fügen. Was macht diese Platte aus?
Das ist von diesen Konfrontationen mit was vorher war, die ungeschützteste, würde ich sagen. Also wenn sie mit Billy Idol was macht, dann hat sie vielleicht den Schutz zu sagen, na, das ist ja lange her, das ist so ein Ehrengast. Wenn sie mit Joan Jett was macht, dann hat sie irgendwie den Schutz, dass sie sich auf Augenhöhe in einer Weise begegnen, dass man sagt, wir sind verschiedene Generationen derselben Art von weiblicher Emanzipation im Pop mit all ihren Fallen und Chancen. Miley Cyrus in der Dead Pets ist einfach, wenn du dir dann die Videos noch anguckst, hast du in eins reingeguckt? Das sind unfassbare, die schmiert sich so mit Glamour-Make-up ein oder hat ein Babykostüm oder so. Ich möchte jetzt bewusst übrigens nicht darüber reden, mit wem sie da zusammengearbeitet hat. Das kann man im Buch nachlesen oder im Internet oder sonst wo. Aber sie hat mit Leuten zusammengearbeitet, die verrückt sind, auf eine kreative und positive Art. Und sie hat mit diesen Leuten zusammengearbeitet, um sich da reinfallen zu lassen, um sich da drin zu wälzen. Es gibt für diese Zeitschrift Paper so Fotos von ihr, wo sie sich mit einem lebendigen, kleinen, sehr niedlichen Schwein mit irgendwelchem Schlamm beschmiert. Das musikalische Äquivalent dazu ist diese Platte. Das heißt, das ist die Platte, die, und du hast recht, wenn du sagst, es passt nicht in den Rest. Ich habe jedenfalls dann, wenn meine Beschreibung halbwegs stimmt, nämlich, dass der Rest von jemand kommt, die relativ genau plant, was sie macht. Das heißt aber nicht, dass das kein Herz hat. Das heißt nur, dass sie nicht naiv ist. Diese Platte ist auch nicht naiv. Sie ist auch geplant, aber sie ist durchgezogen auf eine Art, die nicht weiß, wie diese Nacht endet. Also das kennt man, das gehört zur Pop- und Rock- und sonst was Erfahrung, zur Gegenkultur, zur Jugendkultur, dass man, sagen wir mal, 10 Jahre später sagt, dass ich nicht draufgegangen bin in der Zeit. In der Zeit, in der ich irgendwie jeden Abend in der sogenannten Tangente in Freiburg war, wo es um nichts ging, außer um Drogen und Thrash Metal. Oder in der Zeit, in der ich auf die Raves gegangen bin oder was jede Generation so macht. Wenn du mit 30 sagst, eigentlich hätte ich da draufgehen müssen, aber super, dass ich nicht draufgegangen bin und auch super, dass ich es gemacht habe. Eigentlich muss man sich mit einer Platte, die so plötzlich privaten Scheiß einfach so brabbert und blubelt oder sagt, ist das jetzt ein Disco-Stück, dann mache ich das so, ach so, nee, das ist jetzt doch wieder ein Rockstück, ja, ist auch okay. Also so dieses völlige vor sich hin stolpern. Dazu musst du natürlich ein Selbstvertrauen haben, das sagt, im schlimmsten Fall, wenn ich wirklich hinfalle, rappel ich mich wieder. Aber es ist einfach das Risikoprojekt, würde ich sagen. Es ist das Projekt, wo man sagt, das hätte auch extrem scheiße werden können. So, was man bei den anderen, glaube ich, nicht sagt. Da ist immer so genügend. Ich beschreibe ein Gefühl, das sowas sagt, wie sie weiß, was sie tut. Und hier weiß ich es auch, aber sie weiß, dass sie nicht weiß, was sie tut. Also das heißt, es ist absichtlich, jetzt habe ich es. Alles das ist absichtlich, die anderen auch. Aber hier ist es absichtlich so, dass man absichtlich das Lenkrad loslässt.
Letzte Frage. Du stellst dir jetzt einen Miley Cyrus Hasser vor, der bekehrt werden muss. Mit welchem Album fängt er an?
Ich weiß zu wenig über den, weißt du? Was verdient der? Ist der, also wenn du jetzt sagst, dieser Börsenmakler da von der Frankfurter Börse, der sagt, das ist eine blöde Kuh. Mit welchem Album soll der an? Der soll überhaupt nicht anfangen, der soll abhauen. Aber sagen wir mal, eine normal interessierte Person mit nicht zu viel disposable income. Noch ist YouTube ja so, dass du nur ekelhafte Werbung kriegst und nicht noch ganz viel Geld bezahlen musst, um mal so ein bisschen drin rumzucruisen. Ich würde sagen, verschiedene Videos aus verschiedenen Zeiten und dann während der Videos mal ganz kurz die Augen zumachen und das, was dann am besten klingt, das da Album dann. Und ich vermute, es ist Younger Now, weil es ein unglaublich tolles Album ist.
Miley Cyrus ist bei Reklam erschienen und kostet 12 Euro. Vielen Dank, Dietmar Dart.
Vielen Dank.
Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes unter auf faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Diese Folge wurde produziert von David Brucklacher und in der kommenden Woche sprechen Maria Wiesner und Friedhof Küchemann mit Christine Höller über ihren Roman Leute von früher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.